SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Mit dieser Aufschrift auf einem Plakat ist Caroline Preisler auf die Demonstrationen der sogenannten Querdenker gegangen. Die Politikerin wollte mit denen ins Gespräch kommen, die die Pandemie verharmlosen, das Virus als Grippe abtun und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung kritisieren. Sachlich wollte sie über die Gefahren des Coronavirus diskutieren, aber auf offene Ohren ist sie selten gestoßen. Was sie erlebt hat, was sie bewegt hat, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Caroline Preisler ist mein Gast in SWR 2 Tandem aus ihrer Heimat in Mecklenburg-Vorpommern zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Im März vergangenen Jahres sind Sie an Covid-19 erkrankt. Wie geht es Ihnen heute?
Ich bin fast komplett wieder gesund und es ist ein sehr gutes Gefühl, eine so lange anhaltende Krankheit hinter sich zu bringen.
Aber gibt es noch Spätfolgen, die Sie spüren?
Ich habe noch Probleme mit dem Herzmuskel und mit dem Immunsystem, bin oft noch erschöpft, aber es hindert mich kaum noch, denn ich habe auch gelernt, damit umzugehen.
Aber von März bis heute, jetzt im Januar, hätten Sie gedacht, dass diese Krankheit Sie so lange belasten und einschränken würde?
Überhaupt nicht. Ich habe so gefeiert, als ich dann ein negatives Abstrichergebnis hatte und die Quarantäne verlassen konnte, schon auch als ich das Krankenhaus verlassen durfte, dass es danach dann noch monatelang weitergeht und eben auch immer wieder neue Sachen hinzukommen. Das habe ich nicht erwartet. Das war eine interessante Erfahrung.
Also es sind auch nachträglich noch Beschwerden dazugekommen.
Ja, nach 11 Wochen sind mir ganz viele Haare ausgefallen. Mein Mann auch, der hatte auch Covid-19. Oder ich bekam auch Sprachstörungen. Oder der Geruch veränderte sich, indem ich falsche Sachen gerochen habe, die nicht da waren. Also es kam so wie so eine Wundertüte ab und zu etwas. Und manche Sachen sind eben auch erst 9 und 10 Monate später weggegangen.
Woran, Frau Preisler, haben Sie damals eigentlich gemerkt, dass Sie sich wahrscheinlich mit dem Coronavirus infiziert haben?
Mein Mann hat seine Diagnose vor mir bekommen. Und der war 300 Kilometer weit weg in Berlin, als er sein Testergebnis bekam und rief mich dann sofort an. Ich war gesund. Er hatte leichte Symptome und ich ging dann in die freiwillige Quarantäne und merkte dann erst in der Quarantäne, dass peu à peu bei mir dann Symptome kamen und dadurch war es ziemlich klar, dass ich an Covid-19 erkrankt war.
Ihr Mann ist ebenfalls FDP-Politiker, wie Sie FDP-Politikerin sind und Bundestagsabgeordnete. Also deshalb war er in Berlin. Wissen Sie, wann und wie Sie sich bei ihm infiziert haben?
Ja, sehr sicher. Denn er kam aus Berlin, um sich mit mir am 8. März zum Frauentag zu treffen. Und wir verbrachten tatsächlich einen sehr romantischen Spaziergang, Händchen haltend in Schwerin und er hat mich ja bei diesem Spaziergang angesteckt.
Und als Sie gemerkt haben, ich habe die ersten Symptome, sind Sie dann direkt zum Arzt? Haben Sie direkt einen Test machen können?
Tatsächlich war ich schon in der Quarantäne als Kontaktperson ersten Grades und deshalb kam das Gesundheitsamt zum Abstrich zu mir nach Hause. Denn tatsächlich, als es mir dann auch viel schlechter ging, ich versuchte meinen Hausarzt dazu zu bewegen, mich in der Quarantäne aufzusuchen. Aber es war nicht leicht. In der ländlichen Region ist das kein leichtes Unterfangen gewesen. Ich war sehr gut aufgehoben beim Gesundheitsamt. Die kamen, haben den Abstrich genommen bei mir und auch bei den Kindern. Mein Abstrich war positiv, bei den Kindern war er negativ.
Wie war das für Sie, diese Diagnose zu bekommen?
Der Abstrich ist an einem Donnerstagmorgen genommen worden und das Ergebnis kam am Donnerstagabend. Und im Laufe des Tages hatte sich mein Gesundheitszustand so verschlechtert, dass ehrlich gesagt die Diagnose mir dann auch egal war, weil ich schon wusste, dass ich erkrankt bin. Da hatte ich dann andere Sorgen.
Was heißt es? Das waren schon schwere Symptome. Was waren das für welche?
Zunächst hatte ich Husten und Halsschmerzen und Kopfschmerzen, so wie das bei meinem Mann auch war, der einen leichten Verlauf hatte. Aber es steigerte sich, ich bekam schlecht Luft, das heißt, meine Brust war ganz schwer und eingeengt und wenn ich eingeatmet habe, kam die Luft nicht mehr in der Lunge an und ich hatte also permanent Schmerzen in der Brust und immer zu wenig Sauerstoff. Und ich habe mich also sehr schnell von Atemzug zu Atemzug gehangelt und musste bald alle Aktivitäten einstellen konnte, nicht mehr laufen, nicht mehr das Essen für die Kinder zubereiten. So habe mich dann nur noch hingelegt und habe dann auch irgendwann aufgehört zu sprechen, um einfach so wenig Luft wie möglich zu verbrauchen für Alltagssachen.
Das war ja im März, als auch die Wissenschaftler noch nicht so viele Erkenntnisse über das Virus hatten. Erst am 11.3. hatte die WHO die Epidemie zur Pandemie erklärt. Was wussten Sie zu dem Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt Ihrer Infektion, über die Krankheit?
Ich wusste sehr wenig. Ich habe auch tatsächlich viel gelästert über Covid-19 und über Corona. Bis zum Tag vor meiner Quarantäne habe ich also tatsächlich auch jeden Corona-Witz mitgerissen. Als ich dann in die Quarantäne ging, weil mein Mann positiv war, habe ich nach Informationen gesucht, tatsächlich zu Corona oder auch Corona in der Familie. Wie macht man das mit zum Beispiel einem kranken Menschen und anderen gesunden Menschen in der Quarantäne? Ich habe keine Informationen gefunden, habe dann selber mit meiner Familie entschieden, dass wir jetzt einfach Tagebuch führen, um anderen Menschen genau die Informationen zu geben, die uns gerade fehlten in dem Augenblick. Und das war also eigentlich so ein Projekt. Wir haben Erfahrung gesammelt, denn wir konnten nicht auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Sie haben dieses Corona-Tagebuch dann auch in einem Kurznachrichtendienst veröffentlicht, also haben jeden Tag da Ihre Erfahrungen mit einer großen Gemeinschaft geteilt. Hatten Sie Angst?
Ja, ich hatte Angst, aber es gab Höhen und Tiefen. Als wir angefangen haben, diese Informationen zu teilen, war ich ja selber gesund. Und deswegen ist es mir leicht gefallen, Informationen zu teilen, weil ich mich fit gefühlt habe. Aber es kamen natürlich eben auch andere Tage und da war es nicht leicht. Allerdings hat man ja auch die Möglichkeit, einfach sich nicht zu melden. Und also dann eben nicht Tagebuch zu führen oder eben auch mal die Geräte auszumachen. Und davon habe ich natürlich Gebrauch gemacht. Wenn es mir zu schlecht ging, dann habe ich einfach auch die Klappe gehalten.
Was für Reaktionen haben Sie auf dieses Tagebuch bekommen?
Das war sehr unterschiedlich. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es zum einen große Reichweite bekommt und zum anderen, dass es eben tausende Reaktionen gibt, dass 6 Millionen Menschen innerhalb weniger Tage dieses Tagebuch für sich entdecken. Deshalb haben mich die Reaktionen etwas überrannt. Trotzdem, es gibt die ganze Bandbreite. Ich habe sehr viel Positives bekommen und mich mit sehr vielen Leuten vernetzt, die dann auch Covid-19 hatten. Und wir konnten uns gegenseitig gut unterstützen und helfen. Ich habe viele gute Hinweise bekommen, zum Beispiel zum Tragen einer FFP2-Maske. Wie mache ich das als Brillenträgerin am besten? Aber ich habe natürlich auch ganz viel Nachrichten bekommen, die kränkend waren, weil Menschen in ihrer Angst und Not einfach um sich schlagen und jemanden suchen, der verantwortlich ist. Und dann ist so ein Patient natürlich perfekt, weil der die Seuche einschleppt, weil der es schon verdient hat. Ich habe auch das erste Mal in meinem Leben antisemitische Nachrichten bekommen und Sachen, die mir einfach unerklärlich waren. Trotzdem habe ich auch die Chance gesehen und bis jetzt jede Zuschrift auch beantwortet.
Die Angst, dass Sie jemanden anstecken, hat man ja selber als infizierter Mensch auch, dass man jemanden anders ansteckt. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Kinder waren negativ, aber mit denen haben Sie ja zusammen in der Quarantäne gelebt. Wie haben Sie das gemacht?
Es war eine große Herausforderung, aber gleich zu Beginn unserer Quarantäne haben wir noch Pläne geschmiedet und haben medizinische Einwegmasken angeschafft und haben uns die Wohnung aufgeteilt. Die Kinder haben das Badezimmer bekommen, ich zum Beispiel die Gästetoilette. Wir haben uns die Zimmer aufgeteilt und als dann meine Diagnose da war, durften die Kinder den kranken Bereich nicht betreten und ich den gesunden Bereich nicht betreten. Wir haben Abstand gehalten, ich habe Maske und Handschuhe getragen, ich habe ständig alles desinfiziert. Und als ich nachher bettlägerig war, da haben die Kinder über FaceTime und Skype Kontakt zu ihrem Vater in Berlin gehalten, der praktisch mit ihnen den Alltag gemeistert hat, sodass ich im Bett bleiben konnte. Und dann haben die Kinder von der Türschwelle ab und zu bei mir Lebenkontrolle gemacht und ihrem Vater dann Feedback gegeben, wie es um mich steht.
Lebenkontrolle, das heißt, sie haben wirklich geschaut, ob sie noch atmen, ob sie noch leben. Wie alt sind Ihre Kinder?
Die waren zu dem Zeitpunkt zwischen 9 und 11.
Also für Sie auch eine sehr belastende Zeit, Ihre Mutter so leiden zu sehen. Wann ging es Ihnen denn besser? Also wie lange hat das gedauert?
Ich bin ins Krankenhaus gekommen, dann zu einem Zeitpunkt, wo es dann möglich war, dass mein Mann die Kinder aufsuchen durfte. Er durfte seine Quarantäne von Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern verlegen. Und in dem Augenblick, in dem er bei uns eingetroffen ist, konnte ich dann auch ins Krankenhaus fahren. Und kaum war ich im Krankenhaus und habe Sauerstoff und Medikamente bekommen, ging es mir auch wirklich innerhalb weniger Stunden wieder gut.
Covid-19 ist nicht schlimmer als eine Grippe. Die Masken sind gefährlich und die Maßnahmen gegen die Pandemie sind eine Corona-Diktatur. Solche Äußerungen hört man zuhauf auf den Demonstrationen der sogenannten Querdenker. Mein Gast heute Abend wollte über solche Aussagen diskutieren. Caroline Preißler hatte selbst Covid-19 und ist auf diverse Demos der Corona-Leugner und Verharmloser gegangen, um ihre Erfahrungen zu teilen und aufzuklären. Frau Preißler, warum?
Es geht darum, einen abgerissenen Gesprächsfaden wieder aufzunehmen. Deshalb gehe ich zu den Demonstrationen und biete einfach an, zuzuhören, aber eben auch meine Perspektive als Patientin mit einzubringen. Und gerade das Thema Diktatur triggert mich natürlich ganz hart, denn ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und habe eine andere Diktaturerfahrung und ein anderes Verständnis von Diktatur als Menschen, die Corona-Maßnahmen kritisieren. Und deshalb finde ich es sinnvoll, dann Gespräche zu suchen.
Auf wie vielen Demos waren Sie?
Ich habe aufgehört zu zählen, aber es ist inzwischen schon zweistellig. Ich war bei 3 oder 4 Demonstrationen in Berlin, jetzt zuletzt am Wochenende bei einer, und in Hannover und Leipzig. Ich kann es nicht mehr zählen, aber es sind immer wichtige Ereignisse, auch für mich.
Und Sie haben ein Schild, mit dem Sie auf diese Demo gehen. Darauf steht: Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Was für Reaktionen bekommen Sie?
Die Reaktionen auf das Schild sind immer sehr heftig. Deswegen packe ich das auch immer erst aus, wenn ich mir einen Platz ausgesucht habe, auf dem ich gut stehen kann, mit Polizei im Rücken. Und auch wenn ich eben weiß, dass ich da einen guten Standort für mich gefunden habe. Denn die Einladung wirkt. Das hätte ich nicht gedacht, aber es ist wahrscheinlich diese Ich-Botschaft, die damit verbunden ist. Denn viele Menschen, die an der Demonstration teilnehmen, kennen niemanden, der an Covid-19 erkrankt ist, oder fühlen sich auch richtig gekränkt, dass jemand, der eben eine läppische Erkältung hat, nach ihrem Empfinden, jetzt einfach kommt und ihr Anliegen dadurch angreift. Deswegen finden eigentlich ziemlich schnell Gespräche statt, so wie ich mit diesem Schild dort stehe.
Also es ist für viele auch wirklich eine Provokation, obwohl sie ja wirklich darauf schreiben, ich mache mir Sorgen um euch. Was waren denn bisher die bedrückendsten Momente?
Ach, am Wochenende war ich in Berlin auf einer Demo von Corona-Kritikern, und da hat einer der Sprecher direkt am Mikro dann eben so gelästert, hat auf mich und das Schild gezeigt und hat gesagt, sie brauchen sich keine Sorgen um mich zu machen. Und da hat er so johlenden Beifall gekriegt. Ja, und das auch noch von jemandem mit Union aufnähern. Und als eiserner Union-Fan hat mich das richtig, richtig gekränkt. Habe ich gedacht, Mensch, Kollege, dir hätte ich echt mehr zugetraut. Denn es ist ja in Ordnung, eine andere Auffassung zu haben, aber dann jemanden so vom Mikro aus zu bashen, das fand ich schon unangenehm. Aber es war nicht beängstigend. Beängstigend hatte ich aber schon eine Situation in Leipzig. Da war ich am 7. November, denke ich. Und da wurde es schon rauer. Und auch in Berlin am 29. August empfand ich die Stimmung schon so aufgeladen, dass ich wusste, ich gehe jetzt, denn es wird gleich heftig. Das war der Tag, an dem das Reichstagsgebäude angegriffen wurde. Und deshalb, ja, ich habe schon feine Antennen und ziehe mich auch aus Situationen, die krisenbehaftet sind, dann auch raus.
Gab es denn auch Menschen, die wirklich mit Ihnen reden wollten?
Ganz viele Menschen sprechen mit mir. Tatsächlich, wenn ich dort bin, bin ich die ganze Zeit in Gesprächen und nutze die Zeit dann auch. Es geht, glaube ich, auch vor allem darum, zuzuhören. Denn die sind ja nicht umsonst aufgestanden. Viele sind 800 Kilometer weit gefahren, um an einer Demonstration teilzunehmen. Das scheint ihnen schon wichtig zu sein. Und dann ist es auch ein wichtiges Anliegen. Die kommen ja nicht, um mich fertig zu machen oder um mich zu mobben. Im Gegenteil, sie sind sehr froh, dass ihnen jemand zuhört. Und oft gelingt es mir dann auch, das Gespräch am Laufen zu halten, auch mal zu erwidern. Ich habe immer eine Adresssammlung dabei mit Bürgerbeauftragten, mit Ansprechpartnern in verschiedenen Bundesländern. Ich habe so eine kleine Grundrechtsvorlesung dabei, denn es geht ja ständig darum, Grundrechte sind abgeschafft und neue Weltenordnung kommt, große Verschwörung. Und dann habe ich so kleine Schaubildchen und die Adresssammlung und eben auch was zu schreiben. Dann kann ich Telefonnummern mitgeben. Denn manchmal sind die Menschen ja da, weil sie einfach niemanden gefunden haben, der ihnen zuhört oder der ein Anliegen von ihnen aufgreift. Die haben manchmal ein ganz konkretes Problem, dass sie nicht ins Altersheim dürfen zum Angehörigen oder sind verzweifelt, weil jemand verstorben ist in der Pandemiezeit an einer Krankheit und er geht davon aus, dass dieser Tod nicht eingetreten wäre, wenn wegen Corona nicht die Krankenhäuser Aufnahmestopp gehabt hätten. Und mit solchen Menschen muss man reden, denn ihr Anliegen ist extrem wichtig.
Für diese kleine Grundgesetzvorlesung sind Sie auch prädestiniert, denn Sie sind ja Juristin, ausgebildete Juristin. Nun haben Sie auch Masken verteilt auf den Demonstrationen. Wie viele Abnehmer haben Sie dafür gefunden?
Ich habe immer diesen medizinischen Mund-Nasen-Schutz dabei, so 80 Stück. Und ich bin noch nie mehr als, sagen wir mal, 10, 12 Masken losgeworden. Denn jeder, der dort mit mir spricht, ist ein extremer Experte in Virologie und er ist Arbeitsmediziner und viele Menschen haben ein sehr starkes Ego und gehen mit mir die Gebrauchsanweisungen für die Masken durch und belehren mich dazu und wollen mich eigentlich von dieser Hörigkeit abbringen. Trotzdem ist es so, dass manche Menschen mir einfach aus Freundlichkeit eine Maske abnehmen. Und ich freue mich über jeden, denn es reicht ja schon, wenn man ein oder zwei erreicht und die eine Maske tragen. Denn es sind auch immer wieder infizierte Menschen auf solchen Demonstrationen. Manchmal sogar gezielt. Am 29.08. hatten vorher in sozialen Netzwerken Demo-Teilnehmer tatsächlich auch geäußert, ach, ich habe gerade mein positives Testergebnis bekommen, aber ich gehe morgen trotzdem mit meiner ganzen Familie auf die Demo.
Das klingt total verantwortungslos und Sie haben es auch gerade schon gesagt, es gibt viele auch auf diesen Demonstrationen, die zu Aggressivität neigen. Was sind das für Menschen auf diesen Demos?
Ich kann nicht sagen, dass das eine homogene Gruppe ist. Ich denke, die Teilnehmer sind doch sehr heterogen. Ich habe mit Menschen gesprochen, als das Infektionsschutzgesetz in Berlin verabschiedet wurde, die Novellierung, da war eine Demonstration und da habe ich mit einer Elterninitiative gesprochen. Die kamen da so mit offenen Instrumenten und mit Klappern und Rasseln und wollten auf die Situation als Eltern aufmerksam machen. Ich sehe Menschen von einer identitären Bewegung, die AfD flyert ganz heftig. Ich sehe rechtsradikale Fußball-Hooligans. In Leipzig war es eine sehr starke, männlich gewalttätige, dominierte Demonstration. Aber es ist eben nicht eine homogene Gruppe. In Konstanz hatte ich ganz großartige Rentnerinnen, ja, die auf dieser Demo waren. Und wir haben dann miteinander gesprochen. Und ich konnte sie davon überzeugen, dass ein runder Tisch, ja, viel sinnvoller sein kann, wenn man sich trifft und ein Arbeitspapier und eine Handlungsempfehlung erstellt und das dann den Politikern vor Ort in die Hand gibt, als mit Antisemiten und Rechtsradikalen auf die Straße zu gehen. Und die sagten, stimmt, wir hatten bis jetzt eben bloß keine Idee, wie wir unser Anliegen loswerden können. Auch jetzt machen wir den runden Tisch. Und die Damen, die haben mir hinterher dann auch tatsächlich geschrieben, die hatten auch vom Bürgerbeauftragten von mir dann die Kontaktdaten mitgenommen. Die haben da nach Konstanz dann umgesteuert und haben gesagt, gut, wir machen das jetzt anders, denn wir wollen eben gerade doch nicht mit rechten Schlägern auf einer Demonstration sein.
SWR 2 Tandem am Dienstagabend. Vor etwa zwei Wochen war an dieser Stelle der Soziologe Christoph Gieser zu Gast. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht. Echte Helden, falsche Helden, was Demokraten gegen Populisten stark macht. Und in diesem Gespräch sagte Christoph Gieser Folgendes.
Wenn ich ganz kurz darf, würde ich noch ein Beispiel nennen von jemandem, der mir gerade derzeit sehr imponiert. Das ist nämlich Caroline Preißler. Die geht ganz viel durch die Talkshows, hat man vielleicht schon gesehen. Das war eine der ersten Corona-Erkrankten in Deutschland, die es auch wirklich hart getroffen hat. Die geht inzwischen auf diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demos und kommt mit den Leuten ins Gespräch mit einem Schild, wo sie sagt, ich hatte Corona und ich sorge mich um euch. Also die läuft da wirklich Gefahr, dass ihr jemand eine auf die Nase gibt. Und die müsste das auch nicht tun. Die hat es ja hinter sich und die hat auch sonst ein Leben, was, glaube ich, ganz ausgefüllt ist. Davor habe ich auch größten Respekt.
Caroline Preißler ist heute Abend mein Gast. Frau Preißler, sehen Sie sich auch als Heldin?
Nein. Nein, ich glaube, es ist mein Arbeitsplatz, als Politikerin dahin zu gehen, wo Menschen Politik machen und auch über Politik reden wollen. Es wäre falsch, das für mich in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, Heldinnen sind die Frauen in Belarus. Und ich bin gerade sehr zu Tränen gerührt, dass Christoph Gieser das über mich sagt. Aber es ist mein Job.
Wir haben gehört, welche verletzenden, zum Teil verletzenden Reaktionen Sie auch bekommen haben auf den Demonstrationen der Corona-Verharmloser und Leugner. Und trotzdem sagen Sie immer noch, wir müssen reden. Woher nehmen Sie diese Hartnäckigkeit?
Mir fällt keine Alternative ein. Ich glaube, es ist ausgeschlossen, dass wir diese Debatte verweigern. Denn die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben an alles gedacht und alles geregelt. Aber die Verweigerung der Debatte spielt dort keine Rolle. Ich glaube, es ist meine Pflicht und unsere Pflicht. Und wenn man sagt, mit denen redet man aber nicht, aber das darf man nicht, dann frage ich zurück, ja, was denn sonst? Also was wollen wir mit Bevölkerungsgruppen machen, die ja dadurch leben, dass sie in ihren Blasen immer größer und immer stärker und extremistischer werden? Wenn ich also nicht dieses Gespräch führe, dann ziehen sich die Leute zurück und treffen sich mit noch mehr Menschen, die ausgegrenzt werden, werden noch extremistischer. Und der Sprung von gewalttätiger Sprache zu Gewalt ist eben dann nur noch minimal. Und wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gelernt, dass Menschen, die sich in Subkulturen dann wiederfinden, irgendwann ausbrechen und den demokratischen Boden verlassen. Das möchte ich nicht.
Aber lassen Sie uns noch mal schauen auf das, was da auf diesen Demonstrationen geäußert wird. Das ist zum Teil auch schon weit entfernt von einer Demokratie. Also Sie sind in Ostberlin groß geworden, Sie haben das vorhin gesagt, Sie haben die friedliche Revolution miterlebt. Und wenn nun von Corona-Diktatur gesprochen wird, die Demonstrationen der sogenannten Querdenker mit denen von 1989 gleichgesetzt werden, was geht da in Ihnen vor?
Oh, das macht mich richtig wütend. Das empfinde ich als absolut übergriffig und es ist einfach auch falsch. Denn wir dürfen nicht die SED-Diktatur damit vergleichen, dass jetzt ja Nächstenliebe im Fokus steht. Wenn wir über Solidarität reden zu Zeiten von Corona und davon ausgehen, dass Corona-Maßnahmen grundsätzlich das Ziel haben, Menschen vor Infektionen zu schützen und damit eben auch Menschenleben zu schützen, finde ich das schon sehr übergriffig und sehr verletzend, dass das mit diesem Unrechtsstaat verglichen wird, bei dem Menschen ermordet wurden, bei dem Familien zerrissen wurden, in dem es Zwangsadoptionen gab. Und das triggert mich schon ganz schön hart und ich verwahre mich dagegen und ich spreche die Leute auch an. Also gerade die mit ihren Plakaten, auf denen Corona-Diktatur steht, spreche ich dann auch an und stelle fest, dass das oft Menschen sind, die anders sozialisiert wurden, die also zum Beispiel aus Westdeutschland kommen und sagen, ja, so stelle ich mir aber eine Diktatur vor. Und dann sage ich, wollen wir uns doch darüber unterhalten? Ich habe dazu eine andere Meinung.
Mir persönlich als Westsozialisierte stoßen die Vergleiche mit dem NS-Widerstand oder den NS-Opfern noch mehr auf als die Vergleiche mit der DDR-Diktatur. Junge Menschen, die sich mit Anne Frank oder Sophie Scholl vergleichen, woher kommt diese unangemessene Selbstheroisierung?
Ich bin auch so erschüttert. Ich war in Hannover, da hat Jana aus Kassel gesagt, sie fühlt sich im Widerstand wie Sophie Scholl. Und dann kam sie nochmal, sie hat es an diesem Abend dreimal, hat diese Frau Jana aus Kassel sich gefühlt wie Sophie Scholl. Und ich dachte, Gott, man müsste diese Bühne abreißen, weil es einfach so schändlich ist, diesen Vergleich zu führen. Und es war eine gestandene, eine gebildete, eine erwachsene Frau, also kein Kind, ja, es war niederschmetternd und ich glaube, dass diese Vergleiche gezogen werden und Verschwörungserzählungen eben immer auch diesen Vergleich brauchen, um sie wertvoll und gehaltvoll zu machen. Wenn nämlich jemand erzählt, ich habe ein Problem, eine Maske zu tragen und weil meine Brille dann beschlägt, dann hört sich das ziemlich lächerlich an. Aber wenn jemand sagt, ich werde gezwungen, eine Maske zu tragen von einer Gesellschaft, die das eben als Zeichen der Unterjochung von mir verlangt, dann hört sich das nicht mehr ganz so lächerlich an. Und ich denke, es ist das Argument dafür, diese Vergleiche brauchen die Menschen, weil sie sich sonst selber lächerlich vorkommen würden.
Aber was erwidern Sie den Menschen, die sich da als Widerstandskämpfer sehen? Wenn Sie konkret auf einer Demonstration auf diese Menschen treffen, was können Sie ihnen sagen, um sie umzustimmen auch?
Ich verzichte zum Beispiel auf Beleidigungen. Auch wenn es mir sehr schwer fällt, gerade bei Jana aus Kassel, da musste ich mich erstmal ganz schön abregen, um dann eben weiter Gespräche zu führen. Meistens sage ich vielen Dank für Ihre Offenheit, vielen Dank für Ihren Mut, danke für Ihre Worte. Aber ich erwidere dann auch sehr deutlich und sage, schauen Sie mal, mit wem Sie hier unterwegs sind. Schauen Sie mal, das ist Antisemitismus. Es gibt ja auch Menschen, die tragen tatsächlich jüdische Symbole als Zeichen gegen eine Impfpflicht. Da muss man schon auch deutlich widersprechen und sie aus diesem Jammertal herausholen. Diese Selbstgefälligkeit und dieses Erhöhen ihres Problems und diese Gleichsetzung mit dem Opfer der Shoah, das ist unerträglich. Und dazu braucht es den Widerspruch, und zwar genau dort vor Ort und nicht hinterher. Tatsächlich in Zeitungen, die die Menschen gar nicht mehr lesen, und auf Kanälen, die die Menschen nicht mehr erreichen. Deshalb muss man eben tatsächlich von Angesicht zu Angesicht Widerspruch geben.
In einem Zeitungsartikel haben Sie mal Hannah Arendt zitiert: Der ideale Untertan totalitärer Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder der engagierte Kommunist, sondern Menschen, für die der Unterschied zwischen Fakten und Fiktion, wahr und falsch, nicht länger existiert. Gerade solche Menschen sind aber zuhauf auf diesen Demonstrationen zu finden. Kann man die überhaupt noch davon überzeugen, wenn sie die Fakten gar nicht mehr wahrnehmen, sondern die auch nicht mehr von Fiktion unterscheiden können oder wollen?
Ich denke, das muss unser Anspruch sein, dass wir uns um jeden Menschen in unserer Demokratie bemühen und ihn versuchen zurückzuholen auf den Boden auch der Realität. Und gerade wenn es dann eben darum geht, dass es alles Systemmedien, dass die uns alle belügen und betrügen, dann hilft es manchmal schon tatsächlich zu sagen, okay, Sie sind also der Meinung, es wird viel zu wenig über gesunde Ernährung oder die Kraft des Immunsystems in den öffentlichen Medien berichtet. Wollen wir mal schauen. Und dann gibt es ja wirklich Apps von SWR, aber eben auch von ARD, ZDF. Wenn man dann reingeht und dann oben bei der Suche eingibt Immunsystem, dann findet man unfassbar viele Radiosendungen, Fernsehsendungen zu dem Thema Immunsystem, gesunde Ernährung und so weiter. Das kann ich der Person doch direkt noch auf der Demonstration zeigen. Sehen Sie, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien wird ausreichend berichtet. Vielleicht schalten Sie nur nicht zu der richtigen Zeit ein. Und so versuche ich, einige Sachen wieder gerade zu rücken, aber vor allem im Vertrauen zu schaffen.
Mein Gast heute Abend ist Caroline Preißler, FDP-Politikerin aus Mecklenburg-Vorpommern, Juristin, dreifache Mutter und Covid-19-Patientin. Sie hat die Krankheit so gut wie überstanden und will Menschen, die an die Gefahr des Virus nicht glauben, wollen oder können, zur Einsicht bringen. Frau Preißler, haben Sie Verständnis für diejenigen, die auf den sogenannten Querdenken-Demos gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie demonstrieren?
Ich habe für jeden Menschen Verständnis, der demonstrieren geht. Denn als ich groß geworden bin, waren Demonstrationen entweder vorgeschrieben oder eben verboten und waren oft mit Lebensgefahr verbunden. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir Versammlungsfreiheit in Deutschland haben. Was mich trotzdem nicht davon abhält zu sagen, ich finde es schon sehr fahrlässig, wie auf diesen Demonstrationen dann aber auch agiert wird, ja, indem die Menschen eben so nah beieinander sind, sich in die Arme fallen, gezielt auf Masken verzichten oder eben auch als Corona-positiv getestete solche Massenveranstaltungen dann besuchen, weil sie eben für sich sagen, ich will mein Recht auf Infektion. Mhm. Denn sie verkennen dabei, dass sie ja gerne sich vielleicht infizieren wollen, aber nun ja auch andere infizieren können, und die haben die vorher eben nicht gefragt. Wer auf eine Demonstration geht mit einem positiven Testergebnis, steckt eben andere Menschen an, und ich kann demjenigen nur sagen, mein Mann hat mich angesteckt, und es war für ihn ganz schrecklich, denn als wir uns verabschiedet haben, als ich ins Krankenhaus kam, wussten wir einfach nicht, ob wir uns wiedersehen. Ich habe meinen Mann mit den Kindern allein gelassen und wir wussten nicht, ob ich das überlebe, und ich konnte nicht mal meine Kinder zum Abschied drücken und so. Ich glaube, Demonstrationsfreiheit ist ein sehr hohes Gut. Die Menschen, die dorthin gehen, haben berechtigte Anliegen. Aber ich erwarte eben auch, dass sie Verantwortung für ihr Handeln tragen. Und das vermisse ich oft.
Sie sind Mitglied der FDP, der Liberalen. Auch Ihr Parteichef Christian Lindner kritisiert die Corona-Maßnahmen. Zudem sind Sie Juristin. Welche Eingriffe in das Grundgesetz halten Sie für angemessen?
Ich halte Eingriffe für angemessen, wenn sie geeignet sind, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und deshalb, finde ich, muss jede Maßnahme einzeln betrachtet werden. Und es gibt Sachen, die sich in der Vergangenheit als nicht geeignet herausgestellt haben und Sachen, die eben sehr gut funktionieren. Ich erinnere mich, zum Thema Masken hat sich sehr viel verändert in unserer Wahrnehmung. Und ich glaube, wir sind eben alle in so einem Prozess und müssen auch sagen, wir brauchen eine Fehlerkultur. Und zum Beispiel halte ich persönlich Ausgangsbeschränkungen in der Nacht für wenig geeignet. Ich wohne im ländlichen Raum. Ich muss mich sowieso schon bemühen, überhaupt Menschen zu treffen. Wenn ich also jetzt nach 21 Uhr nicht mehr aus dem Haus gehe, dann treffe ich eben doch nicht mehr Hase und Igel und das Wildschwein. Es muss schon auch angemessen sein und geeignet. Und an dieser Geeignetheit werden wir uns messen lassen müssen. Und ich bin da, glaube ich, nicht alleine. Denn Herr Papier, der frühere Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, und ich sind zum Beispiel auch der Meinung, dass Beherbergungsverbote unter bestimmten Vorzeichen nicht immer geeignet sind, das Infektionsgeschehen einzudämmen.
Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat Ende des vergangenen Jahres gesagt, die Verfassung habe die Prüfung durch die Corona-Krise gut überstanden und das Vertrauen in den Rechtsstaat sei gestiegen. Wie sehen Sie das?
Ich fürchte, das Vertrauen in den Rechtsstaat halten gerade die Gerichte hoch. Denn wir hatten eine Zeit, in der gerade das Parlament ganz oft außen vor war. Und wenn wir uns mal die Gewaltenteilung vor Augen führen, dann ist es ja eigentlich so, dass das Parlament die Staatsgewalt des Volkes ausdrückt und nicht die Exekutive. Und wir haben viele, viele Monate mit Exekutive, mit Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin hinter uns. Und dann kam immer der Rechtsstaat und hat es rausgerissen. Vielen Dank an die Judikative, die da eben uns einen Riesendienst erwiesen hat. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich die Bevölkerung verloren, dieses Vertrauen, dass wir Entscheidungen mittragen müssen, wir als Menschen. Es hat bei ganz vielen Menschen gelitten. Und was nützen die allerbesten Entscheidungen, die wir haben, wenn niemand sie mehr mitträgt? Also ich habe da schon Bedenken, denn das beste Krisenmanagement wird wirkungslos verpuffen, wenn die beschlossenen Maßnahmen nicht umgesetzt und mitgetragen werden.
Und das merkt man ja auch gerade an den sich doch verändernden Reaktionen der Menschen auf solche Maßnahmen. Also während im Frühjahr noch eine gesellschaftliche Solidarität in der Pandemie zu spüren waren, scheinen jetzt immer mehr Menschen ihre eigenen Rechte einzufordern, weil sie Skifahren wollen, weil sie in den Urlaub fahren wollen, weil sie Hochzeiten feiern wollen. Also da kippt gerade so ein bisschen die Stimmung. Wie kann man dieses Vertrauen denn zurückgewinnen?
Ich denke, viel hat mit uns zu tun. Wir müssen uns daran erinnern, was wir für eine Funktion haben. Und die Exekutive muss wieder Exekutive sein. Und die Parlamente müssen wieder arbeiten dürfen. Und die Gerichte müssen wieder da zurückkommen, dass sie nicht ständig die Fehler der Politik ausbügeln müssen. Und im Augenblick ist es leider so, dass die Exekutive ganz schnelle Gesetze raushaut, Gesetze und Verordnungen. Und die Judikative das dann immer wieder korrigieren muss. Ich denke, das ist falsch. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr die Beteiligung der Parlamente, viel mehr öffentliche Diskussion.
Ich hatte Covid-19 und mache mir Sorgen um euch. Mit diesem Plakat ist Caroline Preißler auf die Demonstrationen der sogenannten Querdenker gegangen. Und das wird sie weiterhin tun. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und dass Sie auch weiterhin ins Gespräch kommen mit den Menschen, Frau Preißler.
Vielen Dank, Frau Offenberg. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Bleiben Sie alle gesund.
Ihnen auch. Caroline Preißler war heute Abend mein Gast. Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Uschi Soon verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.